und dass ich über Bewegung sehr abstrakte Konzepte sehr konkret an mir selber auf einmal erfahre und mir vielleicht Dinge bewusst werden über mich, über die Welt, über mein Verhältnis zur Welt, die ich so noch nicht gesehen habe.
Kreativpotenziale?
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbar, dem Podcast der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW, der kreative Potenziale hörbar macht. Ich bin Lena Marie Freund und unterhalte mich hier mit Menschen, die gemeinsam mit Schulen Kreativpotenziale entfalten. Zahlreiche Einrichtungen, Verbände und KünstlerInnen engagieren sich landes- und bundesweit in unterschiedlichen Bildungssettings dafür, dass Kinder und Jugendliche Angebote in der Kunstsparte Tanz erhalten. Heute ist Kreativpotenziale mit Hörbar unterwegs in Köln und trifft Konstanze Schulte und Anna-Caroline Weber, deren Schwerpunkt ihres Arbeitens Bewegung als Grundsatz von Lernen ist. Hallo ihr beiden! Habe ich das richtig zusammengefasst? Ihr sprecht von Bewegung und nicht von Tanz?
Ja, hi. Ja, ich denke, man kann das so ganz gut zusammenfassen. Andere Leute würden vielleicht von Tanz sprechen. Ich bin inzwischen von diesem Wort an mancher Stelle abgerückt. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass bei Tanz die Leute sehr schnell an Bühnen, Choreografie, Kostüme, Licht und Ballett womöglich denken. Und das ist auch ein Teil vielleicht meiner Arbeit, aber nicht der, auf den ich momentan fokussiert bin. Und deswegen ist Bewegung so das, was oft niedrigschwelliger vielleicht funktioniert und einladender klingt für manche Leute.
Genau, ich kann das eigentlich an der Stelle nur ergänzen. Mein Hintergrund ist der Tanz. Ich komme aus dem Tanz, eben ähnlich wie Konstanze es gerade gesagt hat. Wir beschäftigen uns da mit ganz vielen unterschiedlichen Formen von Tanz. Aber das, was wir, glaube ich, gerne direkt vermitteln wollen, ist, dass Bewegung etwas ist, was erstmal jeder Person zugänglich ist. Weil Bewegung kennt man aus dem Alltag. Bewegung macht man intuitiv, Bewegungen passieren und da gibt es eigentlich ganz, ganz viel zu entdecken, was wir uns bewusst machen können. Daher, ja, hallo, das hast du super zusammengefasst.
Okay. Ihr kommt beide aus den Geisteswissenschaften und arbeitet in der Sportdidaktik bzw. dem Bereich Tanz und Bewegung. Wie ist das gekommen?
Also bei mir ist das so, ich komme aus einer Familie, die dem Tanz und dem Theater sehr gewogen ist. Also meine Eltern haben in dem Bereich oder arbeiten bis heute in dem Bereich. Und ich habe dann Theater, Film und Medienwissenschaften und Tanzwissenschaften studiert und habe aber eigentlich schon mit Beginn meines Studiums immer darauf Wert gelegt, dass ich auch viel praktisch arbeite. Also mir ist sozusagen, manche Leute haben das mal ein bisschen aus Spaß gesagt, dass mir vielleicht so das mit Tanzarbeiten mit der Muttermilch quasi weitergegeben worden ist. Und das war irgendwie auch immer Bestandteil meiner Art und Weise, mich mit Welt auseinanderzusetzen. Also ich habe sehr früh angefangen, eigene Stücke zu machen und die eben in bestimmten Kontexten zu zeigen, also quasi aktiv selber mit Tanz und Bewegung auch schon zu Studienzeiten zu arbeiten.
Ja, mein Weg war ein ähnlicher. Ich habe auch schon früh selber getanzt, so ganz typisch angefangen mit 7 Jahren im Ballettunterricht gewesen. Und dann, als man jugendlich war und ein bisschen cooler sein wollte, kam irgendwann Hip-Hop dazu und urbane Stile. Und das war aber immer Hobby. Und studiert habe ich dann, wie du richtig gesagt hast, Geisteswissenschaften. Und am Ende des Bachelorstudiums dachte ich dann aber, ja, okay, was mache ich denn aber jetzt mit diesen ganzen Theorien und Analysen? Wo geht das denn zurück zum Menschen? Und auf der Suche nach einem passenden Masterstudiengang bin ich dann auf Kulturpädagogik oder eben im weiteren Sinne auf kulturelle Bildung gestoßen und habe mir da auch schon früh die Frage gestellt, welche Rolle spielt eigentlich der Körper in unserem Leben, in unserer Art, uns zu bilden und zu lernen. Und so habe ich dann auch schon am Ende des Bachelors, aber dann vor allem nochmal im Master, mich sehr angefangen zu interessieren für Körpertheorien, auch so aus dem Bereich der Neurowissenschaft, da kamen so ganz spannende Ansätze, die mich fasziniert haben. So kam das plötzlich, dass Tanz dann als mein Medium, mit dem ich innerhalb der kulturellen Bildung gearbeitet habe, wieder präsent wurde. Und immer mit diesem Bezug zum Körper und wie wir Körper sehen, verstehen, nutzen, spüren, erleben. Und das mache ich bis jetzt noch.
Häufig seid ihr im Tandem unterwegs. Deswegen führen wir auch das heutige Gespräch gemeinsam. Aber darüber hinaus habt ihr auch Projekte, in denen ihr einzeln wirkt. Jetzt würde mich erst einmal interessieren, was ihr sagt, wenn ihr die beiden Begriffe Schule und Tanz hört. Was hat das für euch miteinander zu tun? Konstanze, wie siehst du das?
Tanz und Schule. Ja, ich glaube, für viele oder für mich tatsächlich auch wäre so ein erster Ansatz ganz typisch, okay, es gibt eine Tanz-AG, es gibt vielleicht Tanzprojekte in der Schule. Das ist so das eine Ende der Skala. Ja, also man geht in ein Projekt, in einen Workshop. Das kann ein Tag sein, eine Woche oder noch länger. Und man erarbeitet tatsächlich ein Stück, was am Ende vorgeführt wird. Das sind ganz wahnsinnig super Projekte, die da laufen, schon auch jetzt seit einigen Jahren. Da gibt es auch Förderung für. Das andere Ende der Skala wäre für mich dann Tanz eben im Sinne von Bewegung, also etwas ein reduzierterer Ansatz. Da geht es dann häufig darum, Bewegung zu nutzen, um zwischendurch mal locker zu werden, dann machen wir ein bisschen Hampelmann oder drehen uns mal um die eigene Achse, um uns danach aber wieder dem eigentlichen Lernen zu widmen, dem eigentlichen Inhalt von Schule sozusagen. Das, worum es mir geht, oder ich glaube, ich spreche für uns auch in unserer Arbeit, was wir jetzt seit längerem machen und was aber total transferierbar ist für Schulunterricht, ist im Grunde die Zone in der Mitte auf dieser Skala. Also das Potenzial, was Bewegung, tänzerische Bewegung auch in sich schon birgt, als ein eigenständiger Zugang, sich Wissen zu erschließen, sich Welt anzueignen, etwas zu verstehen, etwas am eigenen Körper zu spüren, was ich dann im Anschluss vielleicht in einer Formel nochmal ganz anders in Beziehung setzen kann. Und das ist der interessante Teil für mich momentan.
Ist das bei dir auch so, Anna-Caroline?
Ja, also ich glaube, ich kann mich da sehr, sehr gut an die Schilderungen von Konstanze anschließen und würde an der Stelle einfach nochmal betonen, dass für mich so ein Ansatz dabei ist, dass Bewegung eigentlich neue Wissensräume eröffnen kann. Und das ist so eine Formel, mit der wir auch oft arbeiten und sagen, Bewegung kann Wissensfelder eröffnen. Bewegung schafft Zugänge, nochmal auf eine andere Art und Weise mit einem Wissensfeld umzugehen. Dabei geht es jetzt nicht so stark darum, Bewegung zu funktionalisieren, sondern eigentlich mal den Fokus darauf zu setzen, was verändert sich in Lehr- und Lernsituationen, wenn wir tatsächlich aktiv und bewusst mit Bewegung arbeiten.
Du hast diese Skala zwischen Bewegung und Tanz gerade beschrieben. Ich stelle mir vor, dass, wenn ich von Tanz höre, ich als Teilnehmer, vielleicht aber auch Hemmungen entwickeln könnte. Wie nehmt ihr den Menschen diese Hemmungen? Vielleicht für diejenigen, die noch gar nicht so tanzaffin oder erfahren sind.
Genau, das war ja das, wo ich auch anfangs schon drauf zu sprechen kam. Dadurch, dass wir das Wörtchen Tanz in bestimmten Kontexten eher vermeiden, das ist schon natürlich ein Schritt, um Leute mehr einzuladen dazu, mit diesem Ansatz von Bewegen. Das kann erstmal jeder Mensch, der irgendwie einen Körper hat. Und das sind die meisten Menschen ja nach wie vor. Dann ist das meistens eine Sache von, also ich habe selber so viel Lust und Spaß an Bewegung, dass es meistens ganz gut gelingt, die anderen da auch mitzunehmen. Und wenn man da dann anfangs sagt, es geht jetzt nicht darum, dass hier irgendwelche Schritte nachgetanzt werden müssen. Es geht nicht um einen bestimmten Tanzstil, der jetzt erlernt wird. Es geht nicht mal um Rhythmus oder um dieses typische 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, irgendwas zählen, irgendwelche Einsätze. Ich sage auch immer so ein bisschen scherzhaft, viele Leute tragen ja auch so unausgesprochene Traumata aus irgendwelchen Tanzschulerlebnissen mit sich herum. Und das versuche ich immer, also in den ersten 5 Sätzen, die ich eingangs sage, den Leuten zu nehmen.
Ja, ich habe mich gerade dabei erwischt, Konstanze ergänzen zu wollen mit der Vokabel, das ist manchmal auch einfach ansteckend, ist natürlich in diesen Zeiten von Corona und viralem Transfer ein bisschen merkwürdig, das zu sagen. Aber natürlich beruhen unsere Seminare oder auch die Workshops, die wir geben, sehr stark darauf, dass wir uns sehr stark auch in diese körperlichen Prozesse, in die Bewegungsprozesse aktiv mit einbeziehen. Also bei uns gibt es nicht, dass die Tanzpädagogin steht vorne und macht die Schritte vor und der ganze Club dahinter springt irgendwie hinterher, sondern wir setzen sehr stark an der Stelle an, die ich jetzt als versuchen würde zu formulieren, als eine sehr gleichberechtigte Struktur im Umgang mit Bewegung. Also das heißt, wir arbeiten von Beginn an mit den Kursen so, dass wir Bewegung gemeinsam entwickeln. Und dann greifen wir dabei ganz stark auf das Repertoire, auf das Wissen der Körper, die in diesem Moment in dem Raum sind, zurück. Und das ist was, was ich gerade in der Arbeit mit Constanze gemeinsam in der Gruppe immer wieder erfahren habe, dass das funktioniert. Also wir holen Menschen in Bewegung dort ab, wo sie gerade sind und versuchen dann sehr stark diesen Aspekt von Selbstwirksamkeit quasi zu pushen, kann man vielleicht sagen. Also Menschen zu zeigen, hey, eure Körper sind in der Lage, sich zu bewegen. Die wissen sehr genau eigentlich, was sie tun. Und jetzt wollen wir einfach das auch an der Stelle euch bewusst machen und damit aktiv arbeiten. Und gerade diese Selbstwirksamkeit ist spannend zu sehen, auch in Kursen an der Uni, wo Leute manchmal sagen, ich bin absolut nicht aus dem Tanz, ich bin Bewegungslegastheniker. Das ist was, was uns Leute sagen. Und die sagen dann am Ende eines Semesters, Mensch, ich habe da was gefunden, was für mich total wichtig ist. Ich habe einen Zugang gefunden zu der Bewegung, die mein Körper eigentlich kennt. Und die ich jetzt vielleicht nicht mehr als gut oder schlecht bewerte.
Und auf der anderen Seite kann ich auch noch ergänzen, gibt es natürlich auch die Leute, die eine sehr große Tanzerfahrung schon mitbringen. Und für die ist es dann eigentlich ähnlich herausfordernd, auf einmal nicht mit diesen choreografischen Schrittvorgaben zu arbeiten, sondern auf einer anderen Ebene mit Bewegung konfrontiert zu sein. Und das kreiert eigentlich eben so ein ganz schönes gleiches Verhältnis. Also egal, jemand, der viel Tanzerfahrung mitbringt und jemand, der gar keine Tanzerfahrung mitbringt, die stehen dann oft bei dem, was wir auf einmal mitbringen, mit gleich großen Augen da auch erstmal vor. Und die Hemmungen, die entstehen, glaube ich, auch ganz oft durch das jeweilige Setting. Also wir sind es einfach so sehr nicht gewöhnt, in einem Bildungskontext, im Schulraum, im Seminarraum, auf einmal uns so und so bewegen zu dürfen, dass das eigentlich eher das ist, was überwunden werden muss. Weil die Körper können das, wie Anna gerade gesagt hat. Ne? Also die Bewegung an sich steckt ja in jeder von uns. Aber jetzt das in diesen Kontext zu bringen von, ich darf jetzt hier im Klassenzimmer auf einmal mal unter den Tisch krabbeln, okay. So, das ist dann eher das, was man da rauskitzeln kann, ja, was aber meistens dann großen Spaß macht, weiter zu entdecken und zu erforschen.
Vielleicht auch da wiederum in Ergänzung, was wir zu Beginn unserer Workshops, Seminare eigentlich immer mit den Teilnehmern als erstes teilen, ist zu sagen, hey, ihr müsst eigentlich erstmal gar nichts mitbringen außer euch und ganz, ganz viel Neugier. Und von da aus können wir eigentlich total gut starten. Und die bisherige Erfahrung zeigt eigentlich auch, dass wirklich ganz, ganz wenig Leute nur aus den Kursen oder Seminaren rausgehen und sagen, das war jetzt nicht das, was ich machen wollte, sondern die meisten finden etwas, wo sie sagen, hey, damit habe ich am Anfang gar nicht gerechnet. Das ist jetzt erstmal ein ganz anderer Zugang zu Tanz und Bewegung, aber da kann ich ganz viel mitnehmen.
Was ich total spannend finde, ist, dass der Raum natürlich ein besonderer Lernort bei euch, aber auch für Schule ist. Könnt ihr ein Beispiel aus eurer Arbeit nennen? Mir kommt gerade als Bild, dass sich über die räumliche Konstellation natürlich auch Machtverhältnisse ausdrücken können.
Du hast gerade dieses Stichwort Macht genannt. Gerade in Bildungskontexten spielt natürlich immer dieser Umgang mit Raum eine ganz große Rolle. Wo steht die Person, die vermittelt? Wo sind die anderen Körper positioniert? Was ist das eigentlich für ein Setting, in dem wir normal gewohnt sind zu lernen? Wenn ich jetzt einfach mal in so eine Gymnastikhalle springe, in der wir zum Teil eben diese Kurse dann auch unterrichten, da arbeiten wir ganz oft nicht zum Spiegel hin, weil wir tatsächlich bewusst vermeiden wollen, dass Leute erstmal anfangen, ihre Bewegungen, die sie im Spiegel sehen, wieder zu bewerten. Das kennen sie aus vielen anderen Kontexten, das können sie. Sondern da versuchen wir tatsächlich erstmal den Raum aufzumachen und tatsächlich, das hört sich jetzt vielleicht kontraintuitiv an, aber auch die Augen zuzumachen, um nochmal ein anderes Verhältnis zu dem Lernraum erstmal aufzubauen. Also vielleicht ein bisschen stärker erstmal auch über andere körperliche Sinne zu spüren, in welchem Lernraum bin ich gerade, wo sind andere Körper, ohne dass ich sie sehen kann. Das vielleicht als mal so ein Beispiel, was vielleicht ein großer Unterschied ist zu anderen Unterrichtskontexten, wo Schülerinnen und Schüler zum Beispiel klar geordnet an Tischen sitzen, wo eine Lehrperson vielleicht immer an einem bestimmten Ort im Raum positioniert ist. Wir bewegen uns selbst viel im Raum, also bei uns gibt es einfach diese statische Unterrichts-, den Raumaufbau vielleicht nicht.
Ich dachte jetzt auch gerade noch mal, als ihr Corona erwähnt habt, dass der Raum in Zeiten des Abstandhaltens, also in der aktuellen Tanzlernsituation, ebenso wie in anderen Lernsituationen, uns jetzt noch eine ganze Weile beschäftigen wird und auch schon beschäftigt hat. Der analoge Raum, wie du ihn beschrieben hast, der ist ja nun mal in der kulturellen Bildung im Tanz, aber auch im Lernen und Leben miteinander etwas, worauf wir überhaupt nicht verzichten können und auch nicht wollen. Aber auch im digitalen Raum geht natürlich eine ganze Menge. Wie kann das tatsächlich funktionieren, dass im digitalen Raum sich Qualitäten des Tanzes auch widerspiegeln und ausdrücken können? Habt ihr da Überlegungen oder vielleicht auch Erfahrungen gemacht?
Also das erlebe ich jetzt selber gerade, auch bei Angeboten, wo ich selber Teilnehmerin bin, dass das auch natürlich über digitale Videocalls und so weiter gut funktionieren kann, also wenn die technischen Voraussetzungen da sind, weil es ja eben nicht darum geht, am Ende eine Gruppe von 20 Leuten synchron zu einem Lied tanzen zu haben. Es werden Sachen verbal angeleitet. Und was dann jeder mit so einer Anleitung macht, wenn ich sage, lass die linke Hand irgendwie den Raum erkunden, das ist mal ganz abstrakt, so, was dann jeder damit macht, ist ja völlig ihr selber überlassen. Und das geht sowohl im analogen Raum, auf meinem normalen Sitzplatz in meinem Klassenzimmer, das geht in der Gymnastikhalle, wo ich ganz, ganz viel Platz habe und meine linke Hand mich vielleicht sonst wohin führt. Und das geht auch vor meinem Bildschirm, wo ich dann mich durch mein Zimmer manövrieren kann. Und es geht natürlich auch einfach draußen. Also dadurch, dass wir eben, wie gesagt, nicht fokussiert sind auf Tanzschritte zu einem Lied lernen, ist man an der Stelle auch nicht abhängig von irgendeiner Technik, die man mit nach draußen transportieren müsste, sondern man könnte auch auf dem Schulhof oder sonst wo sich in Bewegung begeben.
Du hast da gerade was sehr Spannendes angesprochen, was ein Stück weit auch ein Forschungsfeld von mir anspricht, nämlich dieses Thema Medien, Medienchoreografie. Das ist was, womit ich mich sehr viel beschäftige. Und wenn wir das jetzt gerade zusammenbringen mit auch, ich sag jetzt mal, Vermittlungssituationen, die zum Beispiel über Zoom gerade passieren, dann ist das eigentlich gerade ein Zeitpunkt, in dem wir sehr stark das reflektieren können, was unsere, ich nenne das jetzt mal so bewusst, analogen Körper eigentlich ausmacht. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil in Zoom-Situationen sehen wir uns alle, wir etablieren oder arbeiten mit sowas wie Telepräsenz, aber wir teilen zum Beispiel keinen gemeinsamen physischen Raum, sondern wir arbeiten mit sowas, was vielleicht ein imaginierter gemeinsamer Raum ist. Also einen, den wir erstmal durch die Situation etablieren müssen. Und in dem brauchen wir wieder neue Übersetzungsformen für andere sinnliche Wahrnehmung. Also mein kinästhetischer Sinn ist vielleicht denn in Bezug auf meine Tischkante geschärft, aber natürlich nicht auf den anderen Körper, den ich sonst im Bewegungsseminar neben mir spüre. Und ich finde das tatsächlich im Moment eine große Herausforderung, aber eine, die auch höchst produktiv oder konstruktiv für unser Körperbild oder unser Körperverständnis ist. Weil gerade dieser Entzug von körperlicher Nähe im Moment, also dieses Umgehen mit Abstand, tatsächlich nochmal das Reflektieren, welche körperlichen Sinne bringen wir ein in Lernsituationen, wenn sie unter Zoom stattfinden müssen, die können wir halt gerade nochmal ganz stark untersuchen und reflektieren und vielleicht auch nochmal genauer nachfragen, was macht eigentlich Lernen auch mit körperlichen Sinnen aus, außer dem visuellen Sinn, den wir so oft benutzen.
Da fragt man sich natürlich, wie kann das, was eigentlich im sinnlichen Erleben, im Analogen so besonders wertvoll ist, für den Beziehungsaufbau beispielsweise, wie kann sich das im Digitalen eigentlich transportieren? Habt ihr hierzu Überlegungen oder vielleicht auch Erfahrungen gesammelt? Ich meine, der digitale Raum kann natürlich auch Schutzraum bedeuten, ne? Dass man das, was man gerade macht, nicht sofort dem Gegenüber komplett, also ganzheitlich im körperlichen Sinne, meine ich jetzt gesehen, zeigt, Das bedeutet auch sicherlich irgendwo einen Rückzugsraum, ne? Aber letztendlich bedeutet es auch, dass wir in unserer Wahrnehmung eingeschränkt sind oder reduziert sind. Wir bekommen nur einen Ausschnitt vermittelt, aber wir verarbeiten auch Informationen über den Bildschirm, über 2D, nochmal ganz anders, als wäre es 3D.
Ja, und das ist noch ein anderer Aspekt. Gerade in der Vermittlung über Zoom greife ich doch wieder vermehrt zum, ich sag jetzt mal, sprachlichen Vermitteln zurück, weil natürlich nicht jede Geste, nicht jede Bewegung in der gleichen Art und Weise auch wahrgenommen werden kann, wie sie im gemeinsam geteilten, ja, physischen Raum eigentlich wahrgenommen werden kann. Und das ist, wie gesagt, auf der einen Seite Herausforderung, aber ich glaube auch einfach ein großes Potenzial, um nochmal über unsere Methoden nachzudenken.
Zur Zusammenarbeit mit Schulen. Wenn ihr auf die Kooperationserfahrung guckt, die ihr gemeinsam jetzt auch in eurer Zusammenarbeit, aber vielleicht auch einzeln gemacht habt, was ist euch da besonders wichtig in der Zusammenarbeit mit euren TeilnehmerInnen, aber auch mit anderen Lernenden in anderen Kontexten, grundsätzlich vielleicht einfach mit Menschen?
Also ganz wichtig ist mir in jeglicher Zusammenarbeit immer, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und das finde ich in diesem Diskurs von kultureller Bildung und Schule auch ganz, ganz relevant. Also dass es für mich geht es zu keinem Zeitpunkt darum, als externes Molekül jetzt irgendwie mit den besseren Methoden in die Schule zu fliegen und den Leuten irgendwie zu erklären, wie sie jetzt ihren Fachunterricht besser machen könnten oder sowas. Sondern ich finde eigentlich gerade die Schnittstelle so spannend, einfach zu schauen, was habe ich vielleicht noch in petto, was kann ich anbieten, wovon der Fachunterricht dann profitieren kann und sich ergänzen und erweitern kann. Und das wiederum funktioniert nur, wenn die Lehrkräfte vor Ort selber Interesse haben an dem, was ich mitbringe und dann auch selber dahinter stehen, weil solche Methoden anleiten kann man letztendlich nur, wenn man es selber irgendwie verkörpert und dahinter steht und davon überzeugt ist. Ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, dass man so im Dialog bleibt und immer schaut, möchte jemand sich so sehr mit Bewegung zum Beispiel auseinandersetzen, um hinterher selber komplett den eigenen Fachunterricht in die Richtung mehr zu gestalten, also einfach da Impulse aufzunehmen. Oder geht es eher in so eine Richtung von, ah, okay, ich finde das sehr spannend, aber ich selber bin auch nicht so mit Bewegung unterwegs. Und dann hole ich mir vielleicht mal jemanden rein ab und zu in meinen Fachunterricht. Ich glaube, selbst zum Beispiel bei Anna und mir, die ja vielleicht von außen klingend einen recht ähnlichen Hintergrund haben, weil wir beide irgendwie mit Tanz und mit Geisteswissenschaft zu tun haben, kommen wir doch noch aus so unterschiedlichen Richtungen, dass auch in unserem Co-Teaching, also in unseren Projekten, wo wir zu zweit unterrichten, total davon profitieren, dass wir unterschiedliche Blickwinkel und Erfahrungen da mitbringen. Und das wäre mir für jede Zusammenarbeit mit Schule auch immer total wichtig, dass es als eine Bereicherung und Ergänzung wahrgenommen wird, das, was ich mitbringen kann, und nicht als Verbesserung oder womöglich Kritik an dem, was da schon läuft. Also dazu habe ich zu viele eigene gute Freundinnen, die selber Lehrerinnen sind, und ich weiß, wie viel guter Unterricht da draußen stattfindet.
Was ist bei dir der Schwerpunkt, Constanze? Du sagst, ihr ergänzt euch in eurer Arbeit.
Na, ich würde sagen, dadurch, dass ich aus der Kulturpädagogik komme, habe ich halt mehr nochmal so einen pädagogischen Fokus. Und Anna, wenn ich jetzt für dich sprechen darf, mit deinem Hintergrund als Tanzwissenschaftlerin und aktive Choreografin, da kommt nochmal so eine künstlerische Sicht dazu, was ja für kulturelle Bildung eine sehr gute Kombination ist, muss man sagen.
Genau, und die zeigt sich auch in der Zusammenarbeit von Constanze und mir, wenn wir zum Beispiel künstlerische Projekte machen. Da ist das jetzt auch nicht so, dass ich dann sage, so, Constanze, du als waschechte Pädagogin, jetzt machen wir mal hier den und den Plan, sondern da arbeiten wir natürlich auch auf einer künstlerischen Ebene völlig gleichberechtigt zusammen. Das ergänzt sich auch in solchen Projekten einfach sehr, sehr gut. Und trotzdem ist es natürlich auch immer wieder gut zu sagen, okay, man hat vielleicht zwei unterschiedliche Hintergründe und die lassen einen auf so eine Situation nochmal anders gucken, dann und dann. Vielleicht noch in Ergänzung zu den Erwartungen in Kooperationen mit Schule. Ich denke, Tanz und Bewegung im Unterricht kann nie Allheilmittel für andere Dinge sein, die nicht funktionieren. Das ist vielleicht sowas, was man sich auch immer erstmal klar machen muss. Also die Künste im Schulkontext sind kein Allheilmittel für alle Dinge, die in der Schule vielleicht nicht laufen. Ganz genauso wenig sollen sie aber auch Konkurrenten sein zu dem, was in der Schule läuft, sondern sie sollen eigentlich etwas sein, was dort eben passieren kann und was eben von Lehrkräften und denen, die von extern kommen, gemeinsam evaluiert werden kann. Und ich denke, was in unserer Arbeit total wichtig ist, dass wenn wir in Schulkontexten arbeiten, dass wir gerne mit einer Gruppe arbeiten, die nicht davon bestimmt ist, dass vielleicht im Vorfeld in anderen Unterrichtssituationen schon bestimmte Dinge passiert sind, die jetzt für manche Schülerinnen und Schüler negativ sind oder nicht, sondern wir starten eigentlich immer sehr gerne wieder, ich sag mal so, von null mit einer Gruppenkonstellation. Also wir wollen gar nicht wissen, wer sind Schülerinnen und Schüler, die vielleicht irgendwo schon mal auffällig oder nicht auffällig waren, sondern wir lernen die sehr gerne über unseren eigenen Zugang kennen und haben damit eigentlich bisher auch immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
Was sind Themen, die euch fachlicher Art, aber vielleicht auch persönlich berühren? Hättet ihr hierzu eine Idee für einen Praxisimpuls?
Als allererstes fällt mir tatsächlich erstmal was ein, was fachunabhängig ist, was sich vielleicht eher auf so die Gruppendynamik bezieht. Wenn ich eine Klasse oder einen Kurs in Bewegung versetze, sehe ich da ganz, ganz viel, welche Dynamiken und Beziehungen da so vorhanden sind oder sich dann eben entwickeln. Da gibt's vieles an Bewegungsmöglichkeiten. Und ich kann natürlich auch spezifisch in einem Fach wirklich an einem Inhalt, also sowas in Physik, bestimmte Kräfte, Fliehkräfte, Zentrifugalkraft, das kann ich mir als Formel erschließen. Das kann ich in irgendeinem Modell mit Gegenständen erfahrbar machen. Und ich kann aber auch meinen eigenen Körper mal in Fliehkraft versetzen mit einer Partnerinnenübung. Und da wird das dann nochmal anders spürbar und erlebbar am eigenen Körper. Und ich glaube, ganz wichtig ist noch, auch vielleicht als Ergänzung zu der vorherigen Frage, dass es eben zu keinem Zeitpunkt darum geht, die anderen Zugänge nicht mehr zu nutzen. Und jetzt machen wir alles über Bewegung und Bewegung macht so viel Spaß und ist so einfach, das machen wir jetzt, lernen wir nur noch so. Das ist ja überhaupt nicht der Gedanke, sondern dass es ein weiterer Zugang ist und vielleicht ein Zugang, den diese eine Schülerin gerade noch braucht, um es zu checken oder um wenigstens vielleicht das Interesse zu verlieren. Also es ist natürlich auch, wie Anna eben sagte, kein Allheilmittel im Sinne von, wenn wir jetzt damit arbeiten, dann können auf einmal alle Schülerinnen und Schüler alles gleich gut oder so. Ja, also das passiert natürlich nicht. Ich denke mir, wenn es vielleicht zumindest einen Beitrag dazu leistet, dass ich im Unterricht involviert bleibe, weil da mal irgendwas zwischendurch bei ist, was ein bisschen Spaß macht oder wo ich einen anderen Zugang nochmal finde, ist das auch schon ganz viel wert.
Ich hätte vielleicht ein Beispiel, was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, mit dem wir schon mal sehr gerne arbeiten. Das ist auch jetzt erstmal fächerübergreifend zu verstehen. Das wäre, wenn wir mit Texten und erstmal vielleicht schweren geisteswissenschaftlichen Definitionen arbeiten, dass wir dann mit dieser Übung arbeiten, Begriffe zu verkörpern oder Begriffe in Bewegung zu versetzen. Und ich finde, das ist immer was, womit man sehr anschaulich machen kann, welche Komponente Bewegung, körperliche Bewegung nochmal reingebracht werden kann. Weil sagen wir einfach, wir sprachen eben über Macht, Machtsituation, dieser Begriff Macht. Wie lässt er sich eigentlich von 3, 4 Teilnehmerinnen spontan intuitiv verkörpern? Durch eine Bewegung, durch eine Pose, die gemeinsam auf 1, 2, 3 einfach, wo in diese Pose reingegangen wird. Dann hat man die anderen Teilnehmerinnen, die das dann vielleicht kommentieren können, die das vielleicht nochmal erklären können, wo denn jetzt sozusagen der Machteffekt liegt, wenn man diese 3 oder 4 Menschen sieht. Das wäre jetzt so ein vielleicht sehr praktisches Beispiel, wo man sagen kann, so kann man arbeiten. Andere Dinge, die mir einfallen, wären jetzt zum Beispiel Brainstormings, die man natürlich über Bewegung, über eine Raumnutzung auch einfach nochmal anders in Bewegung kriegen kann. Oder aber sowas wie Positionierung von Teilnehmerinnen. Also wo kenne ich mich in welchem Feld schon aus? Dann stelle ich mich vielleicht in die eine Ecke des Raums oder wofür interessiere ich mich besonders? Dann versammle ich mich vielleicht mit anderen in einer anderen Ecke des Raums. Das sind Sachen, die klingen jetzt erstmal vielleicht total simpel, sind aber gerade für die Teilnehmenden vielleicht nochmal so eine andere Form auch von Visualisierung. Also da ist dann das Wissen jetzt nicht kognitiv-sprachlich, abstrakt irgendwo in einem Text, sondern wir holen das irgendwie in diesen Unterrichtsraum rein. Und bringen es in Bewegung?
Ich kann mir ganz verschiedene Bezüge vorstellen. Im naturwissenschaftlichen Bereich natürlich, aber auch im sprachlichen Bereich ergibt sich über Tanz und Bewegung Anknüpfungspunkte, fachliche Themen zu erarbeiten und sich diese zu erschließen. Habt ihr vielleicht noch eine andere Idee, die ich morgen als Fachlehrer vielleicht in meinem Unterricht ausprobieren kann?
Ich kann mir da zum Beispiel gut vorstellen, dass man mit sowas wie einem bewegten Brainstorming arbeitet, wenn man also zu Beginn einer Projektphase anfängt, ein neues Thema zu bearbeiten, vielleicht einmal erstmal mit der gesamten Gruppe die Dimensionen dieses Themas durchgeht. Also wir stellen uns folgende Situation vor, es wird Musik gespielt, dann wird die Musik gestoppt und jeder der Teilnehmerinnen hat eben einen kleinen Zettel in der Hand und notiert 2, 3 Begriffe, die spontan der Person in den Kopf kommen. Und diese Post-its werden im Raum verteilt. Mit der nächsten Runde kommt vielleicht eine andere Dimension rein, die dann wiederum notiert wird. Und so kann man eigentlich über so ein bewegtes Brainstorming sehr schnell gemeinsam als Gruppe Ideen sammeln und die dann auch direkt schon visualisiert, zum Beispiel an eine Wand packen und dann zu sehen, okay, was gibt es eigentlich vielleicht schon an Wissen in dieser Gruppe? Wo liegen vielleicht Schwerpunkte im Interesse und wo zeigt sich vielleicht auch schon, wo jemand gerne direkt zu einem bestimmten Thema arbeiten will?
Ja, also ein Thema, was sehr über Körper überhaupt erst relevant wird, wären so Sachen wie Diskriminierung oder Rassismus. Und da gibt es auch diverse Übungen, die sehr schnell bestimmte Dinge deutlich werden lassen und über die man dann mit den Schülerinnen und Schülern sehr schnell in Reflexion kommt. Das sind alles so Übungen, wo es viel darum geht, Blickkontakt zu halten. Ja, also sich eine Minute lang stumm mit einem Gegenüber in die Augen zu schauen. Das sind natürlich Sachen, das führt auch oft erstmal zum Lachen und albern sein und so. Das ist alles vollkommen in Ordnung, weil es ist so intensiv, dass wir da natürlich erstmal mit umgehen müssen. Und diese Erfahrung, die ich da aber mache, ich kann dem überhaupt nicht lange in die Augen gucken, ich muss immer direkt anfangen zu lachen. Das kann ich aber ansprechen, thematisieren, reflektieren. Und da komme ich ganz schnell auf ganz, ganz große Themenkomplexe, wie zum Beispiel Machtverhältnisse, Diskriminierung. Kann ich der Lehrerin eine Minute lang in die Augen gucken? Oder der Anleitung? Oder meiner besten Freundin? Das geht vielleicht eher als da dem anderen. Ne? Also in welchem Verhältnis befinde ich mich eigentlich zu anderen Menschen? Was macht mein Körper da? Wie reagiere ich? Das sind so Sachen, wo man über so eine simple Mini, vermeintlich simple Mini-Übung ganz, ganz schnell, ganz, ganz tief in der Reflexion und in der Debatte ist. Und das finde ich so mega spannend, weil eben Bewegung so körperlich ist, werden manche Sachen auch unfassbar schnell offenbar. Und das ist natürlich ein großes Potenzial, ein großes Bildungspotenzial, erfordert aber auch wieder entsprechende Sensibilität im Umgang und im Einsatz von solchen Übungen. Aber spannend ist das.
Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, über das wir eben schon mal gesprochen haben, tatsächlich Begriffe in Bewegung haben. Und wir stellen uns einfach folgende Situation vor. Alle Teilnehmerinnen stehen gemeinsam in einem Kreis und es handelt sich vielleicht dabei, dass jetzt gerade ein neues Thema eröffnet wird. Die Vermittlerin gibt jetzt eben einen bestimmten Begriff in die Runde und 3 oder 4 der Teilnehmerinnen gehen quasi in die Kreismitte und gehen in eine selbstgewählte Pose. Und dabei ist es gar nicht wichtig, dass diese Pose jetzt diesen Begriff exakt, was auch immer das heißen soll, wiedergibt, sondern es ist eine körperliche Reaktion dazu. Und dann kann man zum Beispiel die anderen Teilnehmerinnen das beschreiben lassen, was sie sehen. Und über solche Dinge, die vielleicht erstmal gerade ganz komisch sich anhören, weil da sagt jetzt jemand so ein Wort wie, ich weiß nicht, Zaunkönig. Und jetzt überlegt man, was kann das denn sein? Und darauf reagieren Teilnehmerinnen. Dann ist das quasi so ein Ansatz, um vielleicht mal in ein Thema anders einzuführen, um vielleicht auch ein Interesse mal auf eine andere Art und Weise zu wecken, als zu sagen, lies doch bitte den Lexikonartikel zum Zaunkönig, sondern vielleicht erstmal nach den eigenen Imaginationen zum Beispiel zu fragen und die quasi als Zugang zu einem neuen Thema zu nehmen. Weil was wir ja auch wissen, ist, dass wir ja sehr, sehr gut lernen, wenn unsere Emotionen dabei irgendwo eingebunden sind.
Mir fällt auch gerade noch mal ein Beispiel aus der Naturwissenschaft ein. So ein Thema wie Wärme ist im Grunde Bewegung. Da haben wir ja schon die beiden Elemente sozusagen miteinander verknüpft, ja, also die Bewegung und die Fachlichkeit oder die Aggregatzustände zu lernen von fest, Gas und flüssig, das kann ich als Tafelbild deutlich machen, kann ich aber natürlich auch mit dem gesamten Klassenverband einmal nachstellen und dann lassen sich daran auch schon weitere Dinge natürlich feststellen, ja, je enger wir alle stehen, umso weniger Bewegungsfreiheit habe ich als kleines Atom oder Molekül. Und also ich glaube, solche Sachen lassen sich auch super immer statt eines Modells dann an der Stelle, dass man die Körper, die im Raum vorhanden sind, sozusagen ins Modell überträgt und damit involviert.
Und das Schöne ist bei dem, was Constanze gerade beschreibt, gerade je nach, wie auch die Vermittlerin selber sich mit Bewegung auseinandergesetzt hat, dieser Zugang über Bewegung setzt meist viele Leute erstmal auf ein eher ähnliches Level. Man hat noch nicht diese Wissensvorsprünge. Man muss sich etwas vielleicht gemeinsam erarbeiten. Man ist vielleicht in diesen körperlichen Responses gleich unsicher. Und das sind natürlich Dinge, die auch einfach nochmal interessant sind, wenn man jetzt auch über Hierarchien und Machtstrukturen in Unterrichtssituationen spricht. Ja.
Viele Potenziale, viele Kreativpotenziale. Und ich glaube, man hat deutlich gehört, dass es sich lohnt, eine ganze Menge auszuprobieren. Danke euch.
Ja, danke dir.
Vielen Dank.
Weitere Anregungen für Ihren Unterricht bietet Ihnen Anna-Caroline Weber kompakt in 3 praktischen Workshop-Tagen im neuen Jahr an. Mit dem Titel Lernen in, durch, mit Bewegung, kreative Unterrichtspraxis in MINT- und Gesellschaftslehren geht es am 11. Februar in der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid los. Sollte die Veranstaltung nicht stattfinden können, so ist eine digitale Durchführung geplant. Wir informieren Sie vorab. Den Link mit Terminen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie in den Informationen zum Podcast.